Do you believe in afterlife? Wie du? Das habe ich vor kurzem auf der Verpackung meiner neuen Strickjacke gelesen. Das Teil hatte ich bei einem bekannten Online-Shop bestellt. Und ich bin den Marketingleuten von About You dankbar, dass sie diese Frage aufgeworfen haben. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Wir tun es. Ich gebe zu, das hat mir gefallen. Endlich mal eine inspirierende Werbung von einem Modelabel. Do you believe in afterlife? Wie du? Ich dachte, das Thema passt wunderbar in die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und dann hat es mir auch nichts ausgemacht, als ich auf der Verpackung weitergelesen habe. That's why this bag is made from at least 90% of recycling materials. Ich dachte, Recycling ist eine gute Sache. Alte Dinge nicht wegwerfen, sondern etwas Neues daraus machen, ist ja eine gute Idee. Eine alte Menschheitsfrage ist die Frage nach dem Tod und seiner Bedeutung. Für viele Menschen ist der Tod ein dunkles Rätsel und eine furchteinflößende Sache. Doch das muss nicht so sein. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Mein Name ist Michael und in diesem Beitrag geht es darum, Licht in das Dunkel zu bringen. Ja, es gibt Licht und es gibt Hoffnung. Du wirst es sehen. Deshalb lohnt es sich, dieses Thema neu aufzugreifen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Diese Frage sollte auf der Liste der Top 10 Fragen der Menschheit stehen. Ebenso wie die großen Menschheitsfragen: Wer sind wir? Wozu leben wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ich finde ja, jeder Mensch ist es sich schuldig, diese Fragen für sich zu untersuchen und die Antworten zu finden. Denn es ist zu deinem Besten. Das Monster Tod belastet die Gedanken vieler Menschen, auch wenn sie es meistens verdrängen können. Doch auch im Unterbewusstsein treibt das Monster sein Unwesen. Deshalb rate ich dir heute: Nicht wegschauen, nicht ausweichen, nicht flüchten, sondern konfrontieren. Und nach einiger Zeit wird sich das Monster unter deinem Bett in nichts auflösen. Das Monster Tod wird aus deinem Kopf verschwinden. Es kommt der Tag, an dem es vollkommen unwichtig sein wird, wie groß das Haus ist oder das Auto oder das Boot. Das alles nützt dann nichts mehr. Du kannst nichts von deinen Reichtümern mitnehmen, die du auf Erden erworben hast. Denn, wie sagt der Volksmund, das letzte Hemd hat keine Taschen. Allerdings, unter gewissen Voraussetzungen, kannst du bereits in diesem irdischen Dasein etwas für dich auf die andere Seite bringen. Das ist mein Ernst. Wusstest du das? Jesus hat in seiner berühmten Bergpredigt folgendes Geheimnis enthüllt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Soweit das Matthäusevangelium im Kapitel 6. Das ist wirklich ein erstaunliches Wort von Jesus. Da wird ein Lebensstil, der auf den Erwerb materieller Reichtümer ausgerichtet ist, einem Lebensstil gegenübergestellt, der so ganz anders klingt als der heute weit verbreitete Materialismus. Schätze sammeln im Himmel. Und das schon während des irdischen Daseins. Ja, es ist möglich. Diese göttliche Offenbarung aus dem Mund von Jesus lässt den bekannten Spruch »Das letzte Hemd hat keine Taschen« in einem neuen Licht erscheinen. Göttliche Weisheit übertrifft menschliche Weisheit und Vorstellungskraft allemal. Wie geht das? Schätze sammeln im Himmel. Das ist der göttliche Entwurf für einen spirituellen Lebensstil. Für einen Lebensstil, der den Himmel Gottes als Realität erkannt hat. Der die ewige Zukunft des Menschen als Realität erkannt hat. Der die kurze Zeitspanne des irdischen Daseins als Vorbereitung für die Ewigkeit akzeptiert hat. Das ist ein Lebensstil, der dich auch zu den wahrheitsgemäßen Antworten auf die großen Menschheitsfragen führen wird. Du musst eines wissen: Jesus liebt die Leute, die nach der Wahrheit suchen, und das mit einem offenen Herzen tun. Diesen Menschen kommt Jesus entgegen. Er hilft ihnen, damit sie die Antworten bekommen, die sie brauchen. Woher ich das weiß? Es heißt im ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus im Kapitel 2: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus, der Sohn Gottes, hat zum versammelten Volk in seiner Bergpredigt folgende Worte gesprochen: Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Ich frage dich, ist das eine leicht verständliche und umfassende Zusage, die Jesus hier gegeben hat? Ja, ist es. Das haben wir verstanden, Jesus. Das ist auch eine Zusage an alle Wahrheitssucher. Ja, Jesus, wir haben es verstanden. Wir sollen dich bitten, wenn wir die Wahrheit erfahren möchten. Du fragst jetzt vielleicht, was hat Wahrheit mit Jesus zu tun? Ganz einfach, Jesus sagt von sich selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das kannst du im Johannesevangelium im Kapitel 14 nachlesen. Jesus Christus verkörpert den Weg, der zu Gott führt. Jesus verkörpert die Wahrheit und er verkörpert das Leben. Immer wenn Jesus von sich sprach als der Ich Bin, haben die Pharisäer und Schriftgelehrten im antiken Israel aufgehorcht. Und manche von ihnen wurden sehr zornig, weil sie das als Gotteslästerung verstanden haben. Denn sie wussten aus ihren heiligen Schriften, dass die Worte »Ich bin« allein für Gott reserviert waren. Wahrheitssucher sind aktive Menschen. Doch menschliche Aktivität allein reicht nicht aus, um Antwort auf die wichtigen Menschheitsfragen zu erhalten. Ein Beispiel dafür: Der geniale Wissenschaftler Stephen Hawking widmete sein ganzes Leben der Aufgabe, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Einmal sagt er: Mein Ziel ist einfach, Doppelpunkt, das vollständige Verständnis des Universums. Zu verstehen, warum es so ist, wie es ist und warum es existiert. Ich möchte herausfinden, woher das Universum kommt. Als Stephen Hawking am 14. März 2018 im Alter von 76 Jahren in Cambridge starb, war es ihm noch nicht gelungen, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Dieser Wissenschaftler, der einen messerscharfen Verstand besaß, lehnte den Glauben an Gott vollständig ab. Stephen Hawking war leider nicht offen für die Weisheit Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit, die Gott denen schenkt, die ihn darum bitten. Denn es ist kein Zufall, dass an erster Stelle die Aufforderung steht: Bittet Gott und er wird euch geben. Danach steht an zweiter Stelle: Sucht und ihr werdet finden. Stephen Hawking hat die erste Aufforderung leider ignoriert. Er war ein Atheist. Obwohl er sein Leben lang nach Erkenntnis gesucht hat, hat er nichts gefunden, um sein selbstgestecktes großes Ziel zu erreichen. Der große Wurf, das vollständige Verständnis des Universums, ist ihm nicht gelungen. Sein Vorhaben, ein neues Weltmodell zu erschaffen, gilt als gescheitert. Die Weisheit des berühmten Königs Salomo ist sprichwörtlich. In der Sammlung seiner Aussprüche findet man folgende Feststellung: Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Sprüche, Kapitel 9, Vers 10. Im Jahr 2010 sagte Stephen Hawking, dass für die Entstehung des Universums kein Gott notwendig gewesen war. Es sei unnötig, zur Erklärung die Hand Gottes ins Spiel zu bringen. Obwohl Hawking superintelligent war, mit einem IQ von 160, blieb ihm die Erfüllung seines Lebenstraums versagt. Es erfordert eine ganze Menge Demut, um zu bekennen, dass die eigene Kraft und der eigene Verstand nicht ausreichen, um die großen Menschheitsfragen zu beantworten. Wer gibt schon gern zu, dass er nach den vielen Jahren des Suchens und Studierens am Ende seines Lateins angelangt ist? Wer ist dann bereit zu sagen: Ich habe bisher versucht, mein Leben aus eigener Kraft in den Griff zu bekommen. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich deine Hilfe brauche. Gott, ich komme zu dir. Bitte hilf mir. Gott hört dieses Gebet und seine Hilfe ist sicher. Wie schon gesagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Barmherzigkeit ist so groß, dass er auch den Menschen eine Tür geöffnet hat, die bisher nur an die Wissenschaft glauben. Gott weiß, dass Wissenschaftsglaube blind machen kann. Und so hat Gott die Wissenschaft benutzt, um am Ende dieses Zeitalters einen Zustand tiefgründiger Erkenntnis über die Erscheinungen der natürlichen Welt herzustellen. Ich möchte hier als Beispiele die Erkenntnisse der Quantenphysik, der Kosmologie und der Genetik nennen. Menschen reagieren dann immer wieder mit Erstaunen, wenn sie mit den Einzelheiten der Forschungsergebnisse konfrontiert werden. In populärwissenschaftlichen Beiträgen hört man immer wieder Superlative wie die Wunder der Natur oder Faszination Universum, eine faszinierende Konstruktion, der Körper ist ein Meisterwerk und ähnliches. Aber wer ist denn der Wundertäter? Wer ist der Konstrukteur und wer ist der Meister, der dieses Werk erschaffen hat? Das sind doch berechtigte Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, oder nicht? In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat auch die Medizin erstaunliche Fortschritte gemacht. So gelingt es immer wieder, durch die moderne Medizin klinisch tote Menschen ins Leben zurückzuholen. Seitdem gibt es viele Berichte von Menschen, die eine außerkörperliche Erfahrung durchlebt haben. Sie berichteten gleichlautend, dass ihr Bewusstsein sich von ihrem leblosen Körper gelöst hatte. Sie konnten ihre Situation von außen beobachten und haben dann eine Reise in eine andere Dimension gemacht. Nachdem ihre Körperfunktionen wiederhergestellt wurden, konnten sie in Einzelheiten über ihre Beobachtungen und Eindrücke berichten. Materialistisch eingestellte Menschen wurden auf diese Weise zu spirituellen Menschen. Sie hatten durch dieses eindrückliche Erlebnis Gewissheit erhalten, dass der Tod nicht das Ende ist, dass der Mensch mehr ist als nur ein physischer Körper aus komplexen biochemischen Reaktionen. Denn sie haben erlebt, dass ihr wahrnehmungsfähiges Bewusstsein, die Seele, unabhängig von der Funktion des Körpers weiter existiert. Die bekannte und hochdekorierte Wissenschaftlerin Elisabeth Kübler-Ross hat sich vor allem der Sterbeforschung gewidmet und in diesem Zusammenhang viele Gespräche mit Patienten und Patientinnen geführt. In ihrer Autobiografie zieht sie unter anderem folgendes Resümee: Der Tod ist nichts, was du fürchten müsstest. Er kann zur schönsten Erfahrung deines Lebens werden. Alles hängt davon ab, wie du gelebt hast. Der Tod ist nur der Übergang von diesem Leben zu einer anderen Existenz. Elisabeth Kübler-Ross verglich den Vorgang des Sterbens mit der Geburt eines Schmetterlings aus einem Kokon. Sie sagte sinngemäß: Der menschliche Körper ist wie ein Kokon, der von der Seele verlassen wird. Der US-amerikanische Psychiater Dr. Raymond Moody hat ebenfalls intensive Forschungen auf dem Gebiet der Nahtoderlebnisse durchgeführt. Er hat die Erfahrungsberichte von 150 Fällen verarbeitet und seine Erkenntnisse in dem Buch Life After Life, Leben nach dem Tod, beschrieben. Die Forschungsergebnisse von Elisabeth Kübler-Ross und Raymond Moody in Bezug auf die Nahtoderlebnisse können eine Brücke bauen, um Wahrheitssucher aufhorchen zu lassen, um Nachdenklichkeit zu erzeugen, um Veränderungen im Denken zu bewirken. Um Zweifel zu überwinden und zur Gewissheit zu gelangen, ist Jesus der Weg. Denn er sagt von sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer sich also entschließt, seinen Weg mit Jesus zu gehen, wird die Wahrheit Gottes finden und dadurch Gewissheit und Leben bekommen. Diese Gewissheit ist das Werk Gottes in einem Menschen, gewirkt durch den Heiligen Geist. Aus eigener menschlicher Kraft ist es unmöglich, letzte Gewissheit darüber zu erhalten, wo dein Lebensweg nach dem Tod dich hinführt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt weiter: Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, von Leben redet, meint er ewiges Leben als erlöster Mensch. Und Jesus hat durch sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha den Weg zu Gott und zum ewigen Leben für alle Menschen freigemacht. Wer ergreift diese Chance und nimmt die Einladung Gottes an? Ich hoffe, du tust es oder hast es bereits getan. Jesus Christus wurde zusammen mit zwei Verbrechern hingerichtet. Einer von denen hatte sich noch am Kreuz kurz vor seinem Tod zu Jesus bekehrt und Jesus als den Messias Gottes und künftigen Herrscher anerkannt. Daraufhin antwortete ihm Jesus wie folgt: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. In der dunkelsten Stunde seines irdischen Lebens, gekreuzigt und im schwersten Leiden, spricht Jesus diesen Satz, der ein helles Licht ist für alle, die sich vor dem Tod fürchten. Nach dem körperlichen Tod geht es weiter. Auf alle Seelen, die sich zu Jesus bekehren, wartet das Paradies. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Dank Jesus ist der Tod ein Durchgang geworden in eine bessere Welt. Doch es kommt noch besser. Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Mehr noch, Jesus hat einen neuen Körper erhalten, der sich in allen Dimensionen aufhalten kann. 40 Tage danach ist Jesus in den Himmel Gottes zurückgekehrt. Er ist damit der Vorläufer aller erlösten Menschen und er hat demonstriert, welche unfassbare Herrlichkeit die künftigen Himmelsbürger erwartet. Sie erhalten ein göttliches Upgrade, das für immer und ewig bleibt. Diese Aussicht begeistert mich immer wieder von Neuem. Und eines willst du ganz sicher nicht nach dem Ende deines irdischen Daseins. Ein Downgrade, also das Gegenteil von Upgrade. Denn davor hat Jesus ausdrücklich und wiederholt gewarnt. Die wahrheitsgemäße Antwort auf die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, ist ein himmlischer Schatz. Wer diese Gewissheit besitzt, kann sich also wirklich reich und glücklich schätzen. Diese Art von Schatz kann dir niemand mehr stehlen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal.